In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 17. Oktober 2019, zusammengestellt bei Radio Dreigeland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. AKW Fessenheim geht bis zum 30. Juni 2020 vom Netz. Von den Berufsverboten zum Lehrerinnenpranger der AfD. Krieg in der Welt, die Waffen aus BW. Doch zunächst zu den Nachrichten. Der Bodensee gehört den Landeskindern. Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil festgestellt, dass der Uferstreifen zwischen Hochwasser und Wassermittelstand dem Land und damit den Bürgern gehört. Ein Eigentümer eines Grundstückes am Bodensee hatte die zeitweise trockenen Uferstreifen zwischen Mittel- und Hochwasserlinie für sich beansprucht. Hintergrund: Im Jahr 1960 wurde im baden-württembergischen Wassergesetz als Uferlinie der Mittelwasserstand statt des mittleren Hochwasserstands festgelegt. Der Bodensee gehört aber mit Bett und auch mit der Uferwasserkrawatte bezeichnete Fläche zwischen den beiden Wasserständen dem Lande Baden-Württemberg, was die deutsche Seite betrifft, nicht privaten. Bereits 1970 wurde die Rechtslage durch das Oberlandesgericht entschieden und seitdem in der Literatur nicht bestritten. Die Kommunen wollen an den Gebühren schrauben. Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft AI hat in einer Studie veröffentlicht, dass im Südwesten 60% der Städte und Gemeinden ab 20.000 Einwohner über Gebühren und Steuern Mehreinnahmen erzielen wollen. Im Mittelpunkt stehen Müllgebühren, Straßenreinigungs- und Parkgebühren. Grund- und Gewerbesteuer sind wesentliche Einnahmequellen der Kommunen. Eine Erhöhung ist jedoch hier nur in wenigen Städten im Ländle angedacht. Hoffen wir mal, dass es hinhaut, und zwar das mit Fessenheim. Ich meine, es pfeifen jetzt schon fast die Spatzen von den Dächern und es scheint auch ganz, ganz sicher zu sein, dass Fessenheim stillgelegt wird. Allerdings, Fessenheim stilllegen, wie hat es Axel Mayr so schön ausgedrückt, das ist die eine Geschichte, abbauen die andere Geschichte und bis alle Gefahren vorbei sind, sind wir alle schon längst zu Staub verfallen. Susi Roselow war Dienstag bei der KLIS-Veranstaltung dabei, in denen erklärt worden ist, was jetzt da tatsächlich in Fessenheim ablaufen soll, wenn es ablaufen soll, wie es ablaufen soll. Erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Tag.
Was ist denn dann tatsächlich abgelaufen bei dieser KLIS-Veranstaltung? Gab es irgendwelche überraschenden Geschichten, beziehungsweise wie läuft hier der Rückbau von Fessenheim?
Ja, also viel Überraschung gab es nicht. Die größte Überraschung war vielleicht, dass kaum Publikum da war. Es war eine öffentliche KLIS-Sitzung und trotzdem waren wenige Leute dabei. Man merkt, dass für die meisten Leute jetzt mit Fessenheim bald Schluss ist und besteht vielleicht weniger Interesse. Aber die Anti-Atom-Verbände auf beiden Seiten des Rheins, die waren anwesend und die haben auch viele Fragen gestellt, hauptsächlich zur Sicherheit.
Die Sicherheit von Fessenheim, ich meine, das ist ja immer so ein kleines Problem gewesen oder andersrum ausgedrückt, die Betreiber haben ja im Hinblick auf die Schließung gesagt, praktisch nicht mehr groß modernisiert. War das ein Problem oder ist es ein Problem oder sagt man, naja gut, dann müssen wir noch ein paar Monate durch und dann ist es gegessen?
Also das Problem von es gibt zurzeit noch zwei Probleme und die sind zuerst gibt es das Problem des Notstandsdiesel, das nach der Fukushima-Katastrophe hätte solle eingebaut werden. Das heißt seit 2012 und letztens hat also die AFN entschieden, dass in Fessenheim das nicht eingebaut wird. Darüber wurde nochmals diskutiert. Die AFN hat erklärt, dass es nicht mehr notwendig wäre, weil die Brennelemente in den Abklingbecken rasch an Radioaktivität abnehmen würden und dann der notwendige Strom für das Abkühlen des Beckens längst nicht mehr so hoch sein würde. Und deswegen könnte EDF, also die teure Montage dieses Notstandsdiesel, könnte darauf verzichten. Natürlich haben die Vereine und auch die deutschen Behörden betont, dass die Sicherheit der Bevölkerung vor den Kosten, die EDF sparen will, geht. Aber okay, es bleibt dann dabei. Nur hat die ASN versichert, dass EDF ein neues Konzept vorlegen soll, damit gesichert wird, dass immer genug Strom da ist zur Abkühlung. Und das wird in der nächsten KLIS dann vorgestellt. Nur ist diese KLIS erst im April vorgesehen. Also ein bisschen spät.
Das heißt, der April bedeutet, wenn am 22. Februar bzw. am 30. Juni 2020, das sind die Abschalttermine, abgeschaltet ist, ist es praktisch sozusagen in der Mitte von den beiden Abschaltterminen.
Ja, es ist in der Mitte. Ja, die Vereine, die da waren, die haben dagegen protestiert und haben gesagt, es müsste noch eine KLIS stattfinden Anfang des Jahres. Aber der Herr Habig, also der Präsident, hat gesagt, es gibt nur noch zwei KLIS im Jahr. Früher gab es drei, manchmal vier. Und dabei bleibt es.
Jetzt,
ja. Dann gab es noch ein weiteres Problem, das da behandelt worden ist. Die Firma, der Betrieb Framatome, hat unlängst festgestellt, dass das bisherige Verfahren, das dieser Betrieb für Schweißnähte nützte, Probleme aufweist. Und diese Probleme sind im Reaktor 2 von Fessenheim auch zugegen und sind hauptsächlich im Dampferzeuger 335, der schon 2 Jahre lang außer Betrieb war, also diese Fehler sind in diesem Dampferzeuger auch da, wie in 6 anderen AKWs in Frankreich. Und aber die ASN meint, es ist nicht schlimm und man muss den Reaktor 2 nicht abschalten, der kann noch laufen bis nächstes Jahr. Natürlich haben wieder die Vereine und die deutschen Behörden stark protestiert. Und die ASN hat aber erklärt, es bestehe keine Gefahr. Naja, hoffen wir jetzt. Hallo?
Ja. Ich habe einfach nur zugehört. Ich wollte Sie da nicht unterbrechen in irgendeinem Redefluss. Wir wollten Sie irgendwie weitermachen. Weitermachen ist natürlich gut. Das heißt, nach dem Rückbau, beziehungsweise nicht nach dem Rückbau, sondern nach der Abschaltung, ist natürlich der Rückbau angesetzt. Und der Rückbau stellt natürlich dann eigene Probleme dar. Ist da schon was in der Planung, beziehungsweise wie wird das entsprechend ablaufen?
Ja, also die Termine hat man uns gesagt. Also Stilllegung des zweiten Reaktors Juni 2020. Danach plant EDF, die letzten radioaktiven Brennelemente in 3 Jahren aus Fessenheim zu entfernen. Die werden dann nach La Hague gefahren. Dann kommt ein Dekret des Ministers, der den Abbau genehmigt, nachdem die Aufsichtsbehörde, also die ASN, den Abbauplan der EDF genehmigt hat. Und dann soll der Abbau 15 Jahre dauern. Also das wären dann insgesamt ungefähr 20 Jahre bis 2040. Ja. Die Anti-Atom-Gruppen haben dann Fragen und Kommentare geleistet. Zum Beispiel der Abbauplan, über den EDF schon kommuniziert hat, sieht vor, dass die Fundamente nicht abgerissen werden. Die Vereine fordern die Rückkehr zur grünen Wiese und drohen mit heftigem Widerstand, sollte EDF die geheime Absicht haben, ein neues AKW auf die Fundamente zu setzen. Natürlich hat sich EDF nicht dazu geäußert. Dann wurde auch ironisiert von den Vereinen über den Deal, den EDF dem französischen Staat abgehandelt hat. Ich weiß nicht, ob Sie davon in Deutschland gehört haben. EDF kriegt eine Entschädigung von 470 Millionen Euro und dazu noch x Milliarden bis 2041 für dieses marodes AKW. Und da hat einer vom Verein gesagt, er würde seine alte Ente der EDF anvertrauen. Sie möge doch bitte das Auto als einen schicken neuen Sportwagen verkaufen. Und das hat natürlich ein bisschen für Stimmung gesorgt. So, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Vielleicht haben Sie noch Fragen.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch, also der Abbau von Fessenheim ist natürlich für uns erfreulich, allerdings für die Region nicht so erfreulich. Ich habe gehört, dass in diese Region entsprechende Industrie reingeführt werden soll, die wiederum atomnah ist. Ist das so der Fall? Das heißt, was plant die französische Wirtschaft mit Fessenheim beziehungsweise mit der Region um Fessenheim herum anzufangen? Sind da auch schon Pläne bekannt geworden?
Also Sie meinen dieses Technocentre, von dem die Rede war. Es ist bis jetzt nur ein Projekt von EDF. Wir Vereine waren beim Préfet Jura, also der Vertreter des Staats in der Region, und der hat uns versichert, dass es bis jetzt kein Projekt der Regierung ist, bis jetzt. Dann hat er noch gesagt, es werde sowieso nichts geschehen vor mindestens 10 Jahren. Jetzt natürlich, wir in Frankreich, wir haben Mühe, alles zu glauben, was uns die Regierung noch sagt. Sie hat uns so lange angelogen, aber das wurde uns gesagt. Also vor 10 Jahren sollte da nichts machen. Und wir, die Vereine, haben dann alle KIS-Mitglieder und dann alle Leute, die anwesend waren, eine Broschüre verteilt, die heißt Ce projet fou de Technocentre à Fessenheim, also das verrückte Projekt Technocentre in Fessenheim. Diese Broschüre erklärt, was da vorgesehen ist und die Gefahren, die davon auskommen. Und das ist schon ziemlich verteilt worden hier im Elsass, damit die Leute sich schon vorbereiten, dass der Kampf gegen Fessenheim noch nicht entschieden ist.
Also wenn ich mal ein bisschen zusammenfassen darf, vor etwa 10 Jahren sollten da einige, also im Rahmen von Fukushima, einige Verbesserungsmaßnahmen getroffen werden. Das wurde dann entsprechend praktisch herausgezögert bis zum Schluss, sodass das nicht mehr gemacht werden muss. Und wir hoffen können oder hoffen sollten, dass eben Fessenheim nicht doch noch in der Schlussphase, dass da irgendwas Schlimmeres passiert. Die Fundamente bleiben bestehen, sodass man jederzeit neues AKW drauf machen kann. Es sei denn, die Anti-Atom-Bewegung setzt sich da irgendwie durch und dazu hat sich dann die EDF nicht so ganz geäußert. Das heißt, da lassen sie es noch ein bisschen offen. Man will in den nächsten 10 Jahren unter Umständen nicht dieses Technikzentrum machen und Abbaugeschichte, die wird etwa bis 41 laufen, wenn es läuft.
Ja.
Okay, dann sage ich nur einfach danke für die Informationen hier. Das war Susi Rochelot aus Frankreich. Merci.
Tschüss.
Micha, du bist das jüngste Opfer eines versuchten Berufsverbots. Kannst du mal erzählen, wie es dazu kam?
Also ganz jüngste Opfer stimmt nicht. Kerem Schamberger hat ja tatsächlich auch erlebt, wie man versucht hat, ihn von der Universität München fernzuhalten. Aber der jüngste Fall, der tatsächlich durch die Gerichte ging. Also wie es dazu kam, es war so, dass ich eine Ladung zu einem vertieften Einstellungsgespräch, so werden diese Verhöre oder wurden diese Verhöre auch schon früher genannt, geladen wurde über Zweifel an meiner Verfassungstreue. Und dort sollte ich mich von der antifaschistischen Initiative Heidelberg distanzieren, was ich nicht gemacht habe. Und ja, das war so kurz gefasst die Grundlage dafür, mir dann Berufsverbot zu erteilen. Und das hat insgesamt so 4 Jahre gedauert, bis vor dem VGH, also dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim, festgestellt wurde, dass das eine grundrechtswidrige Entscheidung war. Und in Folgeprozessen wurde dann auch noch festgestellt, dass das eine wissentlich grundrechtswidrige Entscheidung war. Das heißt also, die handelnden Personen hätten wissen müssen, dass sie Grundrechte verletzen.
Die handelnden Personen waren wer?
Naja, das war in erster Linie Kultusministerin Annette Schavan.
Ach, die mit der Doktorarbeit Person und Gewissen, die ja aberkannt wurde.
Genau, ja, genau. Und in zweiter Linie dann die Beamten aus dem Regierungspräsidium, das im Kultusministerium untergeordnet ist.
Nun bist du neuerdings ja Zielscheibe unserer liebsten Partei geworden, der AfD. Kannst du denn vielleicht noch dazu was erzählen? Ich meine, das geht ja auch in die weitere Geschichte, ja. Das geht ja auch irgendwie dann in deine Akte und was weiß. Ja,
also das ist tatsächlich so, ich war in Baden-Württemberg der Erste, den sie quasi so, es gab ja eine ganze Weile, wo die AfD diesen Film gefahren hat, jetzt kritische Lehre an den Pranger stellen zu müssen und so Denunziationsportale einzurichten. Und ich war der Erste, den die AfD da gerne sehen wollte. Sie haben aber offensichtlich keine Schüler gefunden, die irgendwas Negatives über mich sagen wollten. Und deswegen haben sie das dann einfach selber gemacht, haben mich auch zum Gegenstand einer Landtagsanfrage gemacht mit der Zielführung, mich wieder mit Berufsverbot zu belegen. Und sie gehen mittlerweile halt auch strafrechtlich gegen mich vor. Es ist so, dass ich an einer öffentlichen Wahlkampfveranstaltung der AfD in öffentlichen Räumen in der Stadtbücherei Heidelberg teilnehmen wollte und die AfD mir Hausverbot erteilt hat und ich mich geweigert habe zu gehen, weil ich gesagt habe, das ist nicht rechtmäßig. Eine öffentliche Veranstaltung in öffentlichen Räumen ist auch tatsächlich eine öffentliche Versammlung und für alle zugänglich. Und im folgenden Prozess wurde dann die Richterin 3 Tage vorher ausgetauscht, überraschenderweise, ausgerechnet, wie wir später erfahren haben, gegen die Schwiegertochter des AfD-Gründers Albrecht Glaser. Da wurde ich erwartungsgemäß dann verurteilt mit der bemerkenswerten Begründung, meine Rechtsauffassung sei zwar eigentlich richtig, also diese Veranstaltung sei für jeden zugänglich, auch für Leute, die Kritik üben oder sogar stören wollen. Aber das würde eben nicht für mich gelten, weil ich als Redelsführer der Linken anzusehen sei in ganz Heidelberg und Umgebung und deswegen allein durch meine bloße Anwesenheit geeignet sei, diese Veranstaltung zu verhindern. Also nicht nur zu stören, sondern zu sprengen und zu verhindern, auch wenn ich selber gar nichts Schlimmes oder Gewalttätiges tun würde. Das ist ein bemerkenswertes Urteil. Das wird jetzt in die zweite Instanz gehen. Aber was für mich noch bemerkenswerter ist, in der Presse wurde berichtet, dass ein Beobachter des Kultusministeriums da war, um für ein eventuelles Disziplinarverfahren diesen Prozess zu beobachten.
Ja, das ist unser baden-württembergisches Kultusministerium. Kommen wir nochmal zurück zu den Berufsverboten. Du solltest irgendwie die Gewähr leisten, dass jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, so ist richtig, einzutreten. Wie hast du dann die Gewähr geleistet?
Naja, ich habe, also diese Gewährleiste-Klausel ist ja ohnehin ein juristisches Unding. Die stammt aus der nationalsozialistischen Rechtsprechung. Die beinhaltet ja tatsächlich eine Beweislastumkehr und eine Gesinnungsprognose. Die kann man eigentlich nicht liefern. Die konnte natürlich auch ich nicht liefern. Es ist aber so, dass der VGH diese Beweislastumkehr so dann doch nicht mitmachen wollte, denn die ganzen Indizien, die die Behörden an meiner Verfassungstreue zweifeln ließen, haben die gesagt, sind dazu nicht im Mindesten geeignet. Das waren wirklich, ja, also da waren Dinge aufgeführt, Proteste gegen Nazi-Aufmärsche, Gedenkreden an den Gräbern von Widerstandskämpfern. Da war auch mit aufgelistet, dass ich an einer Publikation beteiligt war zu einer Widerstandsgruppe gegen die Nazis im Raum Heidelberg-Mannheim und solche Dinge, dass das also keinesfalls zu zweifeln auch nur berechtigen würde. Und dass die bloße Einschätzung des Verfassungsschutzes, dass der sagt, das sind zweifelhafte Gruppen, eben nicht reicht.
Mein Name ist Jürgen Gressling, bin Vorsitzender des Rüstungsinformationsbüros hier in Freiburg und Sprecher der Kampagne Aktion Aufschrei, stoppt den Waffenhandel.
Die Aktion Aufschrei fordert einen sofortigen Rüstungsexportstopp in Richtung Türkei. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was wurde denn bisher geliefert und wer übernimmt denn die Verantwortung dafür, was bisher geliefert wurde?
Spannende Frage, weil es sind ja zwei Fragen. Das erste, was wurde geliefert? In den vergangenen Jahrzehnten, und wir reden da beginnend in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, haben die verschiedenen Bundesregierungen mit wechselnden Parteien Lizenzvergaben im Kleinwaffenbereich genehmigt an die Türkei. Kleinwaffen sind Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre. Ende der 60er Jahre erhielt die Türkei eine G3-Lizenz, also für das Sturmgewehr G3 von Heckler & Koch in Oberndorf, vergeben von der Bundesregierung. Seitdem ist das G3 die Standardwaffe gewesen für die türkischen Streitkräfte, wann immer sie irgendwo im Land gegen Kurdinnen und Kurden oder exterritorial interveniert haben. In den 80er Jahren wurde dann eine MP5-Lizenz vergeben, dann von Heckler & Koch, also alle Lizenzen außer des G3 sind Heckler & Koch vergaben. Für die MP5, die Mercedes unter den Maschinenpistolen, sagt man weltweit, weil sie so treffsicher ist. Und 1998 dann die bis jetzt letzte, aber extrem wirksame Lizenz für das HK-33 Sturmgewehr, das das G3 abgelöst hat. Und man spricht von 500.000 Sturmgewehren, die produziert wurden für die türkischen Streitkräfte. Das heißt, die Standardwaffe der türkischen Streitkräfte im Kleinwaffenbereich ist die Produktionsserie von Heckler & Koch. Allerdings, aufgepasst, nicht in Oberndorf produziert, sondern bei der Firma MKEK in Ankara. Im Großwaffenbereich ist es anders. Da hat man nicht in Lizenz gefertigt, sondern beispielsweise rund 700, eine unglaubliche Zahl, von Kampfpanzern des Typs Leopard 2 und 1 geliefert. Erst den 1er. Der steht heute im Depot, also wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nach nicht eingesetzt und wurde auch in Afrin nicht eingesetzt und jetzt nicht in Nordsyrien. Der Leopard 2, auch von Grassmafei-Wegmann und Bordkanone von Rheinmetall. Der Leopard 2 wurde im Frühjahr 2018 bei den Übergriffen der türkischen Streitkräfte gegen Kurdinnen und Kurden in Afrin eingesetzt, damit wurde geschossen und gemordet. Und es ist jetzt auch, sind die ersten Bilder aufgetaucht von Leo 2 im Einsatz gegen die Kurdinnen und Kurden in Nordsyrien und auch hier wieder völkerrechtswidrig.
Jetzt sind ja Waffen kein x-beliebiges Exportgut. Gibt es denn irgendeine Form demokratischer Kontrolle, die da eigentlich greifen müsste?
Die Türkei ist ein NATO-Partner, der NATO-Partner im Südosten der Türkei. Das deutsche Exportrecht sieht Folgendes vor. Wir dürfen, die deutsche Rüstungsindustrie darf, Kriegswaffen exportieren an NATO-Staaten, also die Türkei, USA, Frankreich, Großbritannien und so weiter, an NATO-assoziierte Staaten, also wir reden hier von der Schweiz, von Neuseeland, von Japan und an Staaten der Europäischen Union. Nicht exportieren darf man an sogenannte Drittländer. Das heißt, man darf nicht nach Saudi-Arabien, nicht an die Vereinigten Arabischen Emirate, nicht an Katar, nicht an Algerien Kriegswaffen liefern. Es sei denn, dass in begründeten Ausnahmefällen deutsche Interessen betroffen sind. Und die Rüstungsexportpraxis der Bundesregierung der vergangenen Jahre war so, dass immer mehr als die Hälfte der deutschen Kriegswaffenexporte an Drittländer gingen, maßgeblich an Saudi-Arabien. Unter Bruch der deutschen Rechtsprechung, weil das darf man eigentlich nicht, man darf es nur in Ausnahmefällen, aber 56-56% der Waffenexporte an Drittländer sind keine Ausnahmefällen. Das heißt, wir haben eine klare Verantwortung, nämlich genehmigt werden Rüstungsexporte vom Bundessicherheitsrat, wenn sie an Drittländer gehen. Frau Merkel, also die Kanzlerin, plus 8 Minister entscheiden in geheimer Sitzung im Bundeskanzleramt, plus bei den NATO-Partner, NATO-assoziierte Länder, EU-Länder erfolgenden Rüstungsexporten entscheidet das BMWI, das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin und das Bundesausfuhramt in Eschborn bei Frankfurt.
Demnach müsste also der Wirtschaftsminister Peter Altmaier die Verantwortung dafür übernehmen. Verstehe ich das richtig?
Wäre Peter Altmaier. Peter Altmaier ist im Bundessicherheitsrat als Bundeswirtschaftsminister und ist neben Frau Merkel sicherlich der Hauptverantwortliche für die Waffenexporte an Drittländer und Saudi-Arabien allererst zu ernennen, aber zum Beispiel ganz aktuell an die Vereinigten Arabischen Emirate, an Ägypten. Also es ist eigentlich unglaublich, was da passiert. Wir reden von Demokratie, wir reden von Menschenrechte, wir reden von Humanismus. und beliefern die schlimmsten Diktaturen der Welt mit dem tödlichsten Instrumenten, das es gibt, nämlich Kriegswaffen.
Wie sehen denn die Handelsbeziehungen zu der Türkei jetzt konkret aus? Wie viel Prozent der deutschen Rüstungsexporte gehen denn tatsächlich in die Region da unten?
Die Türkei ist die Nummer eins der deutschen Rüstungsexportempfänger. 2018 waren es für Kriegswaffen für 243 Millionen Euro. Jetzt schon in den ersten Monaten dieses Jahres 2019 reden wir wieder von 180 Millionen Euro Kriegswaffen an die Türkei. Das sind maßgeblich U-Boote von ThyssenKrupp Marine Systems oder deren Bestandteile. Es werden, und das ist am Laufen und vieles auch schon erfolgt, 6 U-Boote des Typs U-214 von TKMS in Hamburg oder dann produziert in anderen Werften, geliefert an die türkische Marine. Und da sagt man jetzt, und das ist, kommen wir zur aktuellen Politik, sagt, das darf weiterlaufen, das ist nicht schlimm, weil diese U-Boote ja nicht in Nordsyrien eingesetzt werden. Ich würde genau umgekehrt formulieren. Wenn man während einer völkerrechtswidrigen Intervention, unabhängig davon, ob es ein NATO-Partner oder nicht NATO-Partner ist, Kriegswaffen an einen völkerrechtswidrig kriegführende Regierung liefert, dann unterstützt man ja die Politik dieser Regierung. Dann signalisiert man ihr, wir stehen eigentlich hinter dir und vielleicht solltest du das mal bleiben lassen mit Nordsyrien, aber ansonsten stabilisieren wir deine Streitkräfte. Also Erdogan wird massiv unterstützt von Frau Merkel und der Bundesregierung, obwohl gerade eine völkerrechtswidrige Intervention stattfindet. Das Signal, das wir an die Menschheit ausschicken, an die Weltgemeinschaft, ist doch, wer Völkerrecht bricht, kriegt zwar Ärger, und wir liefern ja jetzt plötzlich dann keine Waffen mehr, die in Afrin eingesetzt werden könnten oder jetzt in Nordsyrien, aber alles andere darf weiterlaufen. Sorry, die sind schon drüben, die Waffen. Also das ist wirklich sehr, sehr marginal, was man jetzt überhaupt noch liefern könnte und tun könnte mit der Türkei, weil wir haben in den letzten Jahrzehnten auch im Militärfahrzeugbereich von MAN und von Mercedes-Benz, aber auch zum Beispiel durch neue Kampfpanzer, die jetzt gebaut werden sollen mit der türkischen Firma Altay, liefern wir ja Bestandteile. Also beispielsweise MTU in Friedrichshafen am Bodensee liefert Motoren, Renk in Augsburg liefert Getriebe.
Wie groß sind die Betriebe? Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, das sind mittelständische Unternehmen bis größere Rüstungskonzerne. Renk ist der führende Getriebehersteller auch im Militärfahrzeugbereich. MTU ist der führende deutsche Motorenhersteller für Kampfpanzer und Kriegsmarine. Also wir reden hier nicht von kleinen Klitschen, wir reden hier schon von milliardenschweren Umsätzen. Und auf die Jahre hinaus eben auch für diese Unternehmen für Millionen- und Milliardenschwere Umsätze. Also hier geht es auch um richtig Geld. Also hat die Bundesregierung jetzt eine Strategie angeschlagen, nach dem Motto, ging auch durch die Weltpresse, die Deutschen liefern jetzt keine Waffen mehr an die Türkei, hat sich ein gutes Image abgeholt und gleichzeitig setzt man das dann indirekt eben doch fort und schmückt sich sozusagen mit falschen Fingern.
Von Rüstungsbefürwortern hört man immer wieder das Argument, dass unser Wohlstand ja auch davon abhängen würde, dass wir Exportweltmeister bleiben. Wie sieht's denn hier in der Region aus? Hängt Freiburg mit am Tropf der Rüstungsindustrie?
Erstmal Südbaden hängt am Tropf der Rüstungsindustrie, der führende deutsche Hersteller von Kleinwaffen. Die Firma Heckler & Koch gehört zum Regierungspräsidium Freiburg, das ist Oberndorf am Neckar. In Neuenburg, also südlich von Freiburg, sitzt die Firma Rheinmetall mit Munitionsproduktion. Ich weiß nicht, und es wäre ausgesprochen spannend, es zu wissen, ob Munition aus Neuenburg in Länder wie die Türkei geht. Aber Rheinmetall selbst mit Sitz in Düsseldorf ist einer der absolut führenden Hersteller, in Deutschland der führende Hersteller von Militärfahrzeugen, auch Beteiligung am Kampfpanzer Leopard 2, nämlich über die Bottkanone. Und damit ist Rheinmetall Neuenburg und Rheinmetall Düsseldorf natürlich Kriegspartei oder Kriegslieferant. Aber jetzt darf man nicht vergessen, die Stadt Freiburg hat einen weit über die Grenzen Freiburgs hinaus gefürchteten Rüstungsbetrieb hier. Es ist Litev von Northrop Grumman in den USA, einer der Top 5 Waffenproduzenten und Exporteure, ein Tochterunternehmen zu 100%. Litev stellt Militärelektronik und Navigationsgeräte her für Kampfflugzeuge, für Militärhelikopter, für Kriegsschiffe, auch für Kampfpanzer, auch für den Kampfpanzer Leopard 2. Und damit müssen wir so deutlich sagen, der Tod ist ein Meister aus Freiburg durch die Firma Northrop Grumman Litev.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 17. Oktober 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Stop!